Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
Willkommen! Hier ist der beste Podcast, den es zurzeit gibt.
Der irrsinnigste,
weil wir flippen hier langsam aus. In unserem Porno-Wahn haben wir natürlich viele neue Zuschauer generiert, die früher nur Happy Weekend
Zuhörer,
gelesen haben. Zuhörer. Stimmt, aber die visualisieren das natürlich.
Meinst
du? Also übrigens, hier ist Uwe Boll, ich bin heute der Gastgeber. Und hier ist Kai Blasberg,
glaubst du, dass
frisch aus Hamburg.
Was? Dass zu Hause Frauen sind, die auf deine Stimme masturbieren?
Nein, leider nicht. Aber egal.
Okay. Wie heißt das? ASMR oder so, wenn man so nah ans Mikrofon.
Ach ja. Oh Gott. So? Ja, diese Leute, die so, weißt du, so Geräusche, die da drauf dann total abfahren.
Ja, also, macht mein Hund immer
wahnsinnig. Der Podcast fängt schon wieder falsch
an. Du hast mich ja diese Woche konfrontiert mit deinen Freunden, die sich beschwert haben, dass ich immer so schlechte Laune hätte. Also Wir machen hier einen sehr entertainigen und meistens auch lustigen. Ich war sehr wütend und ich bin immer noch, außerdem bei mir ist es mit Wut gar nicht weit her, ich bin zornig und das ist tief in mir drin. Und wir wissen ja aus der Bibel, dass der Zorn heilig ist, ja. Also Leute, da müsst ihr mit leben. Es ist ja meiner und Uwes Podcast und da machen wir schon immer noch, was wir wollen. Ne?
Genau, mal ist es tief traurig, mal zu Tode betrübt.
Also lustig. Grundsätzlich ist der Podcast tief traurig, ja, aber aus anderen Gründen.
Ja. Guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel den Podcast morgen aufgenommen hätten, wäre ich entweder total geschockt von der Klatsche, die mein Verein Borussia Mönchengladbach heute in Bayern kriegt, oder ich wäre noch besser drauf, wenn Gladbach schon wieder, wie in der letzten Saison, ein Upset quasi machen würde oder machen könnte. Ja?
Also ich glaube, dass
Bayern
der Nagelsmann
haben ja eine schlechte Bilanz gegen Gladbach.
Der Nagelsmann hat in der Sommerpause seinen Jungs gesagt: Pass mal auf, Leute, wir wollen denen jetzt mal zeigen, wie groß unsere Cojones eigentlich sind, und wir zeigen mal diese Saison eine ohne Schwächen. Und ich glaube, wenn die meisten es hören am Sonntag, werden sie feststellen, dass ich recht oder unrecht habe. Heute gibt es 5 bis 8 Tore zu Hause. Spielt ihr zu Hause oder in Bayern?
Nee, in Bayern.
Okay, ich tippe mal ein 6:1. Und euer Torschütze wird der Hermann sein, eingewechselt in der 73.
Patrick Hermann.
Genau.
Was sagst du denn dann haben wir Fußball schon hinter uns,
wenn man
heute wird es natürlich für Leverkusen in Mainz ein Schicksalsspiel. Absolutes Schicksalsspiel. Ja, weil, guck mal, Mainz will sich oben festbeißen, spielt zu Hause. Leverkusen ist in der größten Vereinskrise seit langem und muss natürlich heute gewinnen.
Ja,
andernfalls Trainer weg.
Ja.
Sag ich voraus. Der Trainer hat irgendwie die Energie nicht in diesen Interviews und so weiter. Also, so. Dann haben wir das Thema ja auch. So, und jetzt Champions League. Auslosung. Wie sieht es aus für die deutschen Clubs? Leipzig, bitte?
Habe ich gar nicht mitgekriegt.
Hast du gar nicht mitgekriegt? Also, Bayern ist in der Gruppe mit Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen. Das heißt natürlich, Lewandowski gegen den Ex-Club, Bayern und Barcelona werden wohl weiterkommen, wobei man Mailand jetzt auch nicht komplett abhaken darf. Dann Frankfurt mit Tottenham, Sporting Club Portugal und Olympique Marseille. Ich sage, das ist das Ende von Eintracht Frankfurt. Das werden sie nicht schaffen.
Nee,
ich glaube, die werden Gruppenletzter.
Die werden auch dieses Jahr mit dem Abstieg zu tun haben.
So ist es. Und dann für Leverkusen ist es auch ganz schwer. Porto, Atletico Madrid und Brügge. Das würde... Leverkusen, so wie sie jetzt drauf sind, werden natürlich Gruppenletzter.
Ja, ich glaube, das liegt am Rolfes. Der ist einfach zu...
Ja, der Rolfes. Kaum ist der Völler weg, bricht der Verein auseinander. Ja, und dann haben wir natürlich Real Madrid mit Leipzig, Donetsk und Celtic.
Donetsk spielt in der Champions League.
Ukraine. Ja gut, da müssen sie dann wahrscheinlich nicht in der Ukraine
spielen. Trainieren dann in Warschau.
Ja, genau, sonst kommt die Vakuumbombe von Putin drauf. Das war es dann. Ja, aber hier Leipzig hat eine Chance. Ja. Ne, also, dass die mit Real weiterkommen. Und dann haben wir eine sehr gute Gruppe mit Borussia Dortmund, Manchester City, Sevilla und Kopenhagen. Können sie schaffen, die Dortmunder weiterzukommen? Auch da Haaland gegen seinen Ex-Verein, so wie bei Lewandowski. Ne? Und dann die letzten zwei Gruppen ist Paris, Juventus, Benfica und Haifa. Und die letzte ist Ajax, Liverpool, Neapel und die Glasgow Rangers. Also, ja, das wird dann normal. Aber ein paar interessante Dinger. Ich sehe ja Bayern dieses Jahr als Favorit auf den Champions League-Titel im Moment.
Ja, und ich finde das alles langweilig.
Ja, das ist
aber,
es.
Liebe Freunde von Uwe Boll, ich bin nicht schlecht gelaunt und ich will auch keine negativen Botschaften. Ich finde es trotzdem langweilig. So,
ja. Aber dazu nochmal, wo du eben, wir hatten vorhin ein kleines Vorgespräch, wo wir aufgenommen haben, über dieses, dass man jetzt eben immer alles abonnieren muss. Ja? Und ich habe
so was muss man abonnieren?
Nee, man kann nicht mehr einzeln Sachen aussuchen. Man muss immer irgendein scheiß Abo laufen lassen.
Du meinst wie also bei Maxdome,
meinem Brötchengeber. Genau, bei Maxdome kann man natürlich einzeln einkaufen. Das ist ein Vorteil, weil ich habe zum Beispiel gerade Saison gecancelt, weil die ja auf 29 Euro hochgegangen sind von 12,99. Und da habe ich mir dann vorhin gesagt, für diese paar Sachen, die ich bei Saison gucke, nämlich das Freitagsspiel, Sonntagsspiel oder mal Champions League, das ist es mir nicht wert. Ich würde aber, wenn ich diese ganzen anderen Sportarten bei Saison, weil Boxen gucke ich sowieso meistens am nächsten Tag bei YouTube oder so, weil mir da zu spät ist, diese ganzen Boxkämpfe. Ja, und ich würde natürlich nur für Fußball, wenn jetzt Saison zum Beispiel hätte, kauf doch einfach Fußball zu, würde ich einfach immer 3,99 bezahlen pro Spiel, was ich gucken würde. Also oder pro Champions League-Ding würde ich dann einfach, ich will heute Abend Champions League-Konferenz gucken als Beispiel, dann zahle ich einfach 5,99 für den einen Abend. Damit hätte ich überhaupt keine Probleme. Ich habe aber ein Problem, fürs ganze Jahr 29,90 zu unterschreiben, vor allen Dingen, weil da ja auch 3 oder 4 Monate überhaupt kein Fußball kommen wird.
360 Euro im Jahr für genau. The Zone, die sowieso vom Production Value her eher mittelmäßig bis schlecht sind.
Genau.
Wirst nicht verwöhnt bei denen, sagen wir mal so. Das ist so diese reine Abspielplattform von Dingen, die man haben kann. Nee, das stimmt schon. Ich habe das, hab das ja jetzt auch entdeckt. Ich habe ja Maxdome diesen Beratungsauftrag mit Operations angenommen und bin wirklich positiv überrascht. Ich habe gestern Abend zum Beispiel Smoke gesehen mit Harvey Keitel. Du kannst halt da reingehen, so wie wir früher das gemacht haben. Streaming war ja früher Einzelabruf, Pay-Per-View genau. Oder TVOD, wie man in der Fachsprache sagt, dass man einfach einen einzelnen Film ausleiht und dann irgendwie übers Wochenende durchgucken kann, wenn man gerade eingeschlafen ist oder sonst was. Und zum Beispiel dieses positive Erlebnis von gestern, Harvey Keitel und, fehlt mir jetzt der Name, der gerade gestorben ist letztes Jahr, in einem Film, wie er nie mehr gedreht wird in der Hollywood-Geschichte. So eine richtige kleine Geschichte, so parallel laufende Geschichten. Schöner Film, anrührender Film, der tollste Abspann in der Filmgeschichte, wie ich finde. Und sowas kannst du dir dann da eben so aussuchen und dir auch so Archive zusammenstellen. Das ist am Ende des Jahres das größte Filmarchiv Deutschlands. Darf man nicht vergessen. Das ist die erste Online-Videothek Deutschlands. So wie wir das früher gelernt haben, wie wir mit sowas umgehen. Und es macht schon Spaß, dass man sich selber so Bouquets zusammenstellt und nicht nur konfrontiert wird mit ganz, ganz viel. Und da musst du auch ganz, ganz viel haben. Aber ich will jetzt gar nicht so viel Werbung dafür machen. Aber das, glaube ich, hat eine schöne Zukunft. Und wenn man entsprechende Angebote formuliert seitens dieses Archivs, sagen wir es mal in Anführungsstrichen, dann hast du auch viel mehr Fans da draußen. Du hast deinen E-Mail-Account noch offen und mein Computer.
Ja, weil ich das noch brauchte mal für einige Sachen, die ich hier mir für unser Gespräch heute, muss ich dann noch drauf zurückgreifen. Aber ich beende jetzt Mail.
Also und Maxdome, nächste Woche bin ich ja bei dir in Mainz. Da freue ich mich ja ganz besonders drauf. Und wir machen den Podcast dann im vollständig durchgeführten besoffenen Kopf am nächsten Samstag in Mainz am Rhein. Und dann werde ich auch mit einer sensationellen Meldung, wie ich finde, aufwarten bezüglich Maxdome. Da haben wir was ganz Schönes, Lustiges am Start. Dann habe ich diese Woche noch Lanz gesehen. Ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, dass ich mir immer Lanz angucke, wenn morgens vor 8 Uhr Twitter schon qualmt wegen der Sendung von gestern Abend. Und das war beim sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer der Fall diese Woche. Die Sendung habe ich 75 Minuten von Anfang bis Ende geguckt, weil ich dachte, irgendwann fängt er sich doch mal. Irgendwann muss doch irgendein vernünftiger Satz aus diesem rothaarigen Mann herauskommen. Und es kam nicht. Der Mann hat 75 Minuten am Stück Scheiße erzählt. Das war wirklich ein fernsehhistorischer Moment. Es war unglaublich. Er hat jede Position, die man zu jedem Thema einnehmen kann, eingenommen. Der hat wie so ein Kleingärtner in Sachsen, in der sächsischen Schweiz am Gartenzaun. So hat er geredet. Nur, ich hatte dann, der lustigste Link dazu war, oder Post war, das Schöne am Auftritt von Kretschmer ist, in Deutschland kann jeder alles werden. Ja, und genau so ist es, Leute. Geht in Parteien, ja, oder macht Freie Wähler auf. Ihr könnt Ministerpräsident, egal was ihr sagt. Es ist egal, was ihr sagt. So, außerdem jetzt kleines Thema Habeck. Was ist los mit Habeck? Was passiert da gerade?
Tja, ich sag mal so, der Habeck steht zwischen allen Fronten. Ja, und hat sozusagen, ich meine, wir haben ja, wo wir ja heute strukturell mal drüber reden sollten, ist ja tatsächlich die Situation der Energieversorgung in Deutschland. Und es ist nun mal so, dass der Umbau zu regenerativen Energien wegen dem Klimakatastrophenszenario natürlich nötig ist. Jetzt ist es aber so, dass es jetzt ruckartig kommen muss oder kommt. Ja, und das werden wir ohne riesige Wirtschaftskrise leider nicht über die Bühne bringen. Und das ist das große Problem, in dem wir gerade stecken. Und ich habe mir wirklich diesen Vortrag von dem Sinn, unserem pensionierten Professor Dr. so und so, mal angehört, wo der einfach, mir der Dietmar Schröber, ein Freund von mir, zugeschickt, einfach, der hat jetzt so einen Vortrag gehalten in der Schweiz, wo man dann einfach mal sieht, was ist denn jetzt konkret passiert. Und wir haben eben eine ganz gravierende wirtschaftliche Krise jetzt vor uns, mit einer hohen Inflation, mit die wirkliche Inflationsrate für das tägliche Leben ist in Spanien 45%, Italien 37%, Deutschland 33%. Das ist das, was der wirkliche Verbraucher oder sagen wir mal die Leute, die jetzt nicht, wer weiß wie viel Geld haben, tatsächlich an Inflation gerade haben. Das bedeutet 3 Jahre und dein Erspartes ist weg oder beziehungsweise wertlos. Das gab es tatsächlich zuletzt nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Ja, also so, und wir haben hier eine große, große Gefahr. Der Sinn hat ja seinen Vortrag, hat er beendet, auch eben mit genau diesem, da kam mir dann der Hitler-Putsch, der nicht geklappt hat und Hitler kam in den Knast. Und dann eben 10 Jahre später war er dann dran. Wir haben jetzt im Moment keine wirkliche Hitler-Partei, aber wir haben in ganz Europa einen Kurswechsel. Wenn Italiener jetzt wählen, kann gut sein, dass die Faschisten danach Italien regieren. Die Chance ist im Moment 80%, dass die in dieser ultrarechten Koalition Italien übernehmen.
Übrigens nächsten Monat schon.
Dieser Monat geht
bald zu Ende. Ja.
Richtig,
ja.
So. Und diese, bei aller Euphorie mit der Ukraine, dass man denen helfen muss und so weiter und so fort, haben wir ein ganz, ganz großes Problem jetzt. Wenn in diesem Winter wir nicht durch den Winter kommen, und davon gehen eigentlich alle Experten aus, wir werden nicht durch den Winter kommen, ohne Shutdown.
Was genau bedeutet wohl durch den Winter kommen? Hören wir dann auf zu existieren?
Nein, aber Teile der Industrie werden lahmgelegt werden, können nicht mehr weiterarbeiten. Und dann gehe ich auch davon aus, dass eben zum Beispiel durch die Gasverknappung, wir leben ja jetzt von diesen 20%, die noch durch die Rohre fließen von Putin, es ist tatsächlich, die Alternativen können so schnell nicht aufgebaut werden. Habeck und Scholz waren in Kanada, haben einen guten Wasserstoffdeal gemacht, was ich wichtig finde. Aber natürlich kommt jetzt kein Gas aus Kanada. Das geht einfach nicht, transportmäßig. Aus USA werden riesige Schiffe über den Atlantik fahren und ein bisschen Gas rüberbringen.
Alles, was Trump wollte, passiert
jetzt. Genau, alles, was der wollte. Genau, so. Und da ist jetzt tatsächlich kommt man dann zu einer großen, großen problematischen Situation, die man ja jetzt auch nicht mehr unter Kontrolle hat. Es ist ja nun mal so, ich war ja immer dafür, mit den Russen einen Deal zu machen oder so, aber man hat das ja gar nicht mehr in der Hand. Es ist ja so, dass im Prinzip wir jetzt nur noch zugucken können, gibt der Putin uns weiter Gas, gibt er uns mehr Gas oder stellt er Gas komplett ab? Wir haben keinen Pull. Wir haben eigentlich überhaupt keine Power, außer dem Putin zu sagen, bitte, bitte, gib uns mehr Gas, wir bezahlen dir auch mehr. So sieht es im Moment aus. So sieht es im Moment aus. Und von daher ist jetzt die Frage, wie geht dann die politische, wie ist die politische Sicht dann in Deutschland? Ich bin ja sozusagen, ich werde ja immer angegriffen von unseren Ukraine-Fans, ja, dass ich nur ein Pro-Putin-Typ bin, aber ich bin ein Analyst. Und ich sehe es einfach neutral, dass wir in die tiefe Scheiße geraten. Und wenn wir tatsächlich im Winter auf einmal in zig Millionen Haushalten tatsächlich auf einmal nicht mehr heizen könnten, dann war ja meine Prognose, dann sind auf einmal 80% der Deutschen interessieren sich auf einmal einen Scheiß für die Ukraine. Und zwar einen kompletten Scheiß. Nach dem Motto, Putin nimmst doch ein, Hauptsache du gibst uns wieder Gas. So, und das ist, ich bin da sehr, denke ich, sehr realistisch und argumentiere eben nicht moralisch. Ne, und ja, dafür ich glaub, werde ich aber, wieder kritisiert, sozusagen.
Ja, zu Recht auch, weil du nämlich zwei wichtige Aspekte in deiner Argumentation des Analysten, selbst in den Analysten rauslässt. Und das ist der Humanismus und das Recht. So, Humanismus und rechtliche Standards sind gebrochen worden. Und wenn du jetzt ein Common Sense herstellst mit den Potentaten, dann wäre der ja bescheuert, wenn er auf dich einginge, weil die Macht hat er ja, die Macht der Kontingentierung von Energie. Diese einseitige Machtverschiebung haben wir zugelassen in den letzten 10, 20 Jahren. Und wenn er jetzt, egal, und zwar ganz egal, was mit der Ukraine ist, damit spielen kann, dann wird er weiter mit uns spielen. Und solange er das kann, wird das so sein. Und wenn wir seine Verhandlungsposition dahingehend unberührt lassen, indem wir sagen, wir unterstützen jetzt die Ukraine nur noch moralisch und ansonsten analysieren wir die Situation, ändert sich an seiner Verhandlungsbereitschaft genau null. Er wird gar nichts machen. Er wird sagen, ja, wir können bestimmt eines Tages mal reden, aber euch zeige ich jetzt erst einmal, wie ein kalter Winter so ist.
Genau. Das denke ich, das Thema ist schon quasi genau in diese Richtung.
Diese Verhandlungsthematik, das haben wir jetzt bei den Linken, heute Morgen habe ich es wieder gehört von der SPD, die argumentieren so, der Herr Kretschmer aus Ostsachsen offensichtlich auch, dessen Argumentationslinie kann man nicht mehr folgen, weil man sonst irrsinnig wird, aber auch du bist ja einer, verhandelt, der ist doch nicht doof, der verhandelt nicht mit uns, weil wir panisch werden, wenn wir nicht verhandeln. Und deswegen steht das zu Verhandlungen nicht bereit, also auch nicht rhetorisch. Der verarscht uns ja nicht mal mehr, sondern der sagt gar nichts. Der sagt, Verhandlungen könnt ihr gerne fordern, solange ihr, wenn das, da was ich jetzt gerade...
noch alle auf.
Ja, es ist grauenhaft. Ja. Wenn, solange ich euch so wie ein Bild zu bleiben, Hühnerhaufen durcheinander wirbeln kann, werde ich das tun und ihr werdet von selber dazu beitragen, dass dieser Hühnerhaufen immer wilder wird, immer mehr durcheinander wird und du hast vollkommen recht, natürlich werden die Leute irgendwann es spüren, im Moment spüren wir gar nichts außer Angstverbreitung. Ich bin
die Leute merken schon bei den höheren Energiekosten jetzt, also die
genau.
Ersten Checks und die ersten Rechnungen kamen ja rein. Und
ich habe jetzt 1,20 bezahlt für, ja. für einen Liter Öl, das ist jetzt geliefert worden.
So, also richtig.
Interessiert mich schon auch.
Genau.
Aber ist dann eben so, akzeptiert man dann eben so und selbst wenn die Bude kalt ist, werden die Leute nicht dran sterben. Und sie werden auch nicht deswegen, sie werden deswegen nicht die AfD wählen. Nein. Das wird alles nicht passieren. Und ich glaube auch tatsächlich aus meiner Grundgegebenheit, es wird alles nicht so schlimm, aber es wird wesentlich schlimmer. Und vieles
als von uns dem jetzt ist, die Politiker erzählen.
Genau, aber vieles von dem, das darfst du auch nicht vergessen. Vieles von dem ist entweder nötig, weil auch wenn das jetzt zynisch klingt, aber der Liter Benzin war ja auch 20 Jahre zu billig. Das darf man auch nicht vergessen. Wir wussten ja, dass das so nicht weitergeht. Und wenn wir uns wirklich verändern wollen in der Art und Weise, wie wir leben, dann geht das nur über den Stellfaktor Preis. Was das Problem ist, ist, dass wir regiert werden von Leuten, die nicht verstanden haben, wie das funktioniert, weil sie alle noch nie in der Praxis gearbeitet haben. Der Habeck hat gestern unsinnigste Sätze gesagt und in seiner Bedürftigkeit, Klartext zu reden, so viel Peinliches von sich gegeben, dass ich da auch dann wieder gedacht habe, wenn das jetzt wirklich die Wahrheit ist und das keine Kokettiererei ist, dann Nacht Mattes.
Er ist Kinderbuchautor, vergiss es nicht.
Er ist Wirtschaftsminister.
Beruf sozusagen, vom gelernten Beruf.
Aber was ist denn das für ein gelernter Beruf, Kinderbuchautor? Ich schreibe jetzt ein Kinderbuch, dann bin ich das auch. Das kann man nicht lernen, diesen Beruf.
Aber er ist eben kein Wirtschaftsweiser oder so. Der weiß nicht, wie Zins und Inflation und Staatsverschuldung zusammenhängt.
Die Gas-Import-Export-Firmen, die jetzt gerade auch trotz Milliardengewinne Förderung beantragt haben. Das sind ja Konzerne, die unter anderem auch Gas und Import und Export machen. Die machen aber auch alle anderen Energiestoffe. Das heißt, diese Konzerne sind ja nicht einem Wirtschaftsminister unbekannt. Das kann mir doch keiner erzählen. Und außerdem auch diese ständige Personalisierung von Politik lässt ja total im Dunkeln, dass da Tausende von Ministeriumsmitarbeitern dran arbeiten, die auch da gearbeitet haben, als das keine Grünen waren. Das heißt, die Sachkompetenz ist ja nicht mit dem Regierungswechsel komplett weg. Also diese Abgabe, mal abgesehen davon, dass sie ja zu der Bankenrettung, Stichwort Commerzbank oder Lufthansa-Rettung letztes Jahr, ganz andere Instrumente gewählt haben, nämlich die der Teilverstaatlichung. Und jetzt plötzlich bei der Energieversorgung, die wirklich Versorgungsaufgabe des Staates ist, das sind hoheitliche Aufgaben, da wird's auf den Bürger umgelegt. Das kann ich nicht verstehen. Das ist keine kongruente Politik. Und wenn dann noch gesagt wird, wir haben uns übrigens überrascht gezeigt, wer in diesem Markt alles agiert. Ja, die Energiekonzerne agieren in diesem Markt. Guten Morgen, Herr Habeck. Dann finde ich das ein bisschen tragisch. Und du siehst dann natürlich den Lindner plötzlich in jeder Talkshow querverweisen. Ja. Das muss der Herr Habeck, ja, der Robert, der Herr Habeck muss das verantworten. Er ist da nicht so im Detail, hat er gesagt. So. Und weißt du, diese Kotzbrocken-Veranstaltung, die dann da stattfindet, habe ich ja diese Woche geschrieben irgendwo, wo ich den Eindruck habe, der Lindner ist in diese Regierung nur reingegangen, damit er Merz als Kanzler kriegt beim nächsten Mal. Der will nur verhindern, dass Rot-Grün Erfolge hat. Das ist das Einzige, was sein Ansinnen ist.
Mehr Stimmen kriegen mit der FDP, damit er mit der CDU alleine regieren kann.
Sonst kann meint er ja.
Grün mit CDU regieren und nicht
der die meint FDP. Das ja. Der meint, ja gut, ja. Wenn die Grünen so weitermachen, also die Umweltministerin gegen den Wirtschaftsminister agiert, das ist alles noch, alles war so schön ausbaldowert am grünen Tisch und dann kommt die Praxis dazu und dann plötzlich sieht es so aus, wie es aussieht. Herr Scholz stellt sich vor Panzer, letztens war er noch vor Turbinen, der macht nur noch reine Symbolpolitik, genauso wie dieses Hinreisen zu Trudeau und dann plötzlich mir erzählt wird, dass dieser Hollywood-Star Trudeau gut befreundet ist mit unserem Hamburger Bürgermeister, 64 gegen, was weiß ich, 50, also eine andere Generation von Männern, das wird alles nur inszeniert und uns Scheißhausgeschichten erzählt, ja, und die sind mit leeren Händen wiedergekommen, die haben keinen Wasserstoffdeal gemacht, den können sie sowieso machen, der wird ab 27.
Ja, bis dahin ist der Trudeau natürlich auch weg vom Fenster, weil er nämlich auch total korrupt ist. Ich habe lange noch in Kanada gelebt, der hatte einen Finanzskandal nach dem anderen und hat sich sponsern lassen. Der Trudeau ist wieder Lindner. Also aber der ist sozusagen, er ist wirklich wie Lindner, kann er sagen, er sieht auch gut aus. So, nee. Aber na gut, seine Frau sieht auch
gut aus. Der hat gemachte Zähne, der hat aufgespritzte Botox-Geschichte, der hat implantierte Haare, der Lindner sieht überhaupt nicht aus wie Lindner. Man weiß gar nicht, wie Lindner aussieht.
Trudeau lief immer in sämtlichen Kostümen rum. Sobald er nach Indien fährt, hat er nur noch indische Kleider an und so weiter. Ja, der hat auch den Arsch auf. Aber das ist so, ich will jetzt nicht über Kanada reden, nee. Und noch ein bisschen weiter sortieren sozusagen.
Bitte.
Das fand ich auch, das gehe nochmal zu Hans-Werner Sinn da zurück. Die Geldmenge, 3 Billionen Euro in der EU, die sozusagen gedruckt wurde. Ja, diese 3 Billionen, das hat zuerst mal 13, 14 Jahre gedauert, bis diese 3 Billionen quasi Schulden, also EZB und so weiter, aufgebaut worden sind. Die nächsten 3 Billionen Druckerpresse haben nur noch 3 Jahre gebraucht, nicht 14, um auch gedruckt zu werden. So, und was wir jetzt in der EU in dieser ganzen Zeit gemacht haben, Die Amis ja im Übrigen auch, aber komischerweise, wenn du die Gesamtstatistik siehst, haben die Amerikaner nur halb so viel Geld gedruckt wie die EU.
Ich muss mal ganz kurz für meine Hörer fragen, was meinst du mit gedruckt?
Nee, gedruckt bedeutet geschaffenes Geld, was dann über, das wissen wir ja selber, dass die EZB hat doch die ganzen Anleihekäufe gemacht.
Genau, aber die drucken
da ja nichts.
Das
heißt, weil es keine Käufer mehr gab für deutsche Staatsanleihen, italienische Staatsanleihen, wurden die dann einfach von der EZB gekauft, also finanziert. Und das ist natürlich so ein Perpetuum mobile nach dem Motto, wir brauchen gar keine wirklichen Käufer mehr, sondern wir erschaffen uns unser eigenes Geld, indem wir es selber kaufen und uns tiefer verschulden.
Jetzt aber sind uns einig, dass da kein Druckvorgang dahinter stand, sondern es wurde geschaffen. Buchgeld.
Ganz genau, richtig. Da wurde jetzt nichts wirklich gedruckt, man sagt das nur so. So, aber was dann natürlich passiert, ist ja das, wovor immer auch die Lagarde gewarnt wurde, dass das natürlich irgendwann dann in eine Inflation sich umswitcht, weil es ja immer so, wenn du anfängst, Sachen zu kreieren, die gar nicht erwirtschaftet worden sind, ja, da kommen wir wieder zu Piketty zurück sozusagen, ja, dass es eben nicht mehr geschaffen wurde durch Arbeit oder Produktivität, und dann hast du dieses große Problem, dass dann natürlich die Entschuldung nur über Inflation geht. Ne? Aber dabei sind immer die Zivilpersonen, also die Bevölkerung, ist ja dann immer das Opfer. Weil die Bevölkerung ging immer davon aus, dass das Geld einigermaßen was wert ist. So, und das passiert gerade, dass das Geld der Bevölkerung weniger wert ist. Und wenn man eben jetzt, ist einfach so, ich habe Wieso gesehen letzte Woche, ja, wo dann eben so eine Hartz-IV-Frau mit zwei Töchtern, alleinerziehend, dann eben zum Aldi geht. Ja, und es ist eben im Warenkorb mit dem Geld, was die zur Verfügung hat, ist einfach nur noch 70% der Lebensmittel. Da wird dann eben nur noch der Restposten Würstchen gekauft und dann gibt es eben zum dritten Mal Würstchen. So, weil sie sich eben zum Beispiel die Sachen nicht mehr leisten kann. Und dieses Problem haben ja Millionen in ganz Europa und auch in Deutschland ist ja, in Deutschland ist natürlich der teuerste Strom, der teuerste Energie. In Deutschland ist alles so scheiße teuer. Aber in anderen Ländern, die leiden ja auch darunter. Und da ist doch jetzt die Frage, und das war ja auch vom Lindner, diese Sache, Lindner, Habeck und so weiter, wie lange können wir jetzt der Bevölkerung quasi helfen? Was müssen wir wirklich machen als Regierung, damit die Bevölkerung nicht ins totale Loch stürzt? Weil das ist ja jetzt erst, wie du sagst, das ist jetzt erst der Anfang. Die nächsten 6, 7, 8 Monate werden hart. Die werden für viele Leute so hart, wenn die Stromrechnung kriegen, die Gasrechnung kriegen, dann stehen die beim Aldi und können nur noch Reis kochen und Maggi draufschütten. So sieht es ganz konkret aus. Und da ist ja jetzt wirklich die Frage, was passiert da? Und steuerlich passiert nichts. Eine Reichenbesteuerung kommt nicht, eine Dividendenbesteuerung. Warum werden nicht Dividenden von Aktieninhabern mit dem Einkommensteuersatz versteuert? Ist 25% höher als der Dividenden, wie wir ja gesagt haben, mit den Quants, die immer nur 25% versteuern müssen auf 900 Millionen Dividendeneinkommen pro Jahr. Statt 50%. Ich weiß, da kannst du auch gleich auch nochmal sagen. Aber die Sache ist ja einfach, das passiert ja einfach nicht. Es wird einfach nicht passieren und wir werden wie bei Corona-Shutdowns auch diesen Winter wieder ins offene Messer laufen und es wird viel beschissener, als wir gerade denken. Das ist das Problem. So, jetzt kannst du wieder. Ja, sag erstmal, warum nicht? Warum wird diese Besteuerung nicht gerne? Warum wird nicht kurzfristig, mehr Geld in die Kasse kommt, sozusagen?
Weil weil es relativ einfach ist, der Lobbyismus schart sich am meisten dort, wo am meisten Geld bewegt wird. Das heißt, Brüssel ist voll mit Lobbyisten, Berlin ist voll mit Lobbyisten und sämtliche Standorte rund um die EZB in Frankfurt ist voll mit Lobbyisten und die Gesetzgebung zu diesen Festlegungen wird gemacht von den Lobbyisten, also von den Verbänden. Wenn du diese Woche den Michael Hüter bei deiner Lieblingssendung Hart aber fair gesehen hast, dann ist den wenigsten Deutschen bekannt und auch das öffentlich-rechtliche System, ausschließlich dort findet dieser Herr Hüter statt, bemüht sich nicht zu sagen, dass der Herr Hüter bei dem Arbeitgeberverband finanziert wird. Das ist anders als der andere Institut der deutschen Wirtschaft, nennen die sich. Und sie sind einfach finanziert von den Arbeitgeberverbänden. Dieser Mann verbreitet seinen neoliberalistisches Weltsicht, anders als der Marcel Fratscher, dessen Institut fast genauso heißt, aber frei finanziert ist, von Spenden lebt, natürlich von eher Mitte-Links-Leuten, ist der Herr Hüther ein knallharter Verfechter der Arbeitgeberinteressen. Das wird aber nicht immer so gekennzeichnet, wie es sein müsste. Die Gesetze werden geschrieben von denen, die Interesse an diesen Gesetzen haben. Die werden nicht geschrieben in dieser hochkomplexen Materie, die nur dadurch komplex gemacht wurde, weil Komplexität Leute ausschließt. Es kann ja was kompliziert sein, ohne komplex zu sein, aber Komplexität ist so nervig, dass die meisten Leute aussteigen. Das heißt, diese Gesetzgebung gehört den Reichen. Reiche machen in Deutschland Finanz- und Steuergesetzgebung und greifen sich selber eben nicht exponentiell in die Tasche, sondern genau im Gegenteil. Und die Begründung der Finanzbehörden ist eine ganz einfache: Halten Sie den Mund, es ist so. Das wird sich auch nicht ändern. So. Und wenn wir den Linken, die das als einzige Partei das ändern wollen, dann auch nur 5,2% Stimmanteile geben, dann ist dieses Volk es auch selber schuld. Wenn dieses Volk die Parteien wählt, die nicht dazu beitragen, dass sie gerecht veranlagt werden. Wir haben ja an dieser Stelle auch schon sehr häufig gesagt, dass große Teile der Deutschen katastrophal schlecht bezahlt werden. Wenn der Median, also der Durchschnitt des Durchschnitts, also 50% weniger als 3.000 brutto verdienen, dann ist das in so einem Land, das derartige Preisexplosionen zu verzeichnen hat, einfach nicht vertretbar. Wenn aber dann wieder der Michael Hüther kommt und von einer Stagflation spricht, das heißt, wenn eine Wirtschaft auf der einen Seite Inflation hat und auf der anderen Seite kein Wirtschaftswachstum, also eine Stagnation, dann spricht man von Stagflation. Und mit diesem Irrsinnsgespinst dann rumgehamstert wird, dann haben die Leute halt Angst, weil sie zu Hause sitzen, sie mit ihrer Börse vor der Tagesschau, haben von nichts eine Ahnung, haben von nichts eine Bildung, haben sich um nichts gekümmert, außer um ihre kleinen Selbstportfolios. Und Frau Koch oder wie die Tante da heißt, erzählt ihnen irgendwelche Geschichten aus irgendwelchen Märchenländern. Und das passiert. Und das ist kein Zufall. Erzähl mir doch nicht, dass als die Telekom-Volksaktie angeblich Ende der 90er eingeführt wurde, wurde auch diese Börsensendung eingeführt. Seit 25 Jahren blasen die uns die Nase da voll mit irgendwelcher Berichterstattung aus dem Computerhandel, von dem keiner weiß, wie er funktioniert. So. Und dieses Volk ist so doof, sich das auch alles ständig gefallen zu lassen und anzugucken und sich auch nicht weitergehend zu informieren. So. Und wir sind in der Beziehung fremdgesteuert von Kapitaleignern. Vollständig durch.
Ja, und in anderen Ländern wie Italien und Spanien haben
ist die Leute genau
mehr.
So?
Nee, die haben aber mehr Privatvermögen.
Die haben mehr Eigentum.
Weil die mehr Immobilieneigentum haben. Und da kommst du ja in Deutschland nicht mehr dran, wenn du nicht Multimillionär mittlerweile bist. Das ist ja auch das Problem, dass die Immobilienpreise in Deutschland in den letzten 5 Jahren sich quasi verdoppelt haben. Ja, muss man auch mal so realistisch sehen. Und dass die Leute eben Miete zahlen müssen überall. Ja. Dadurch geht natürlich noch viel mehr Kapital quasi weg jeden Monat. Und wir werden einfach vor dieser ich will ja mal ganz kurz die Grünen noch in Schutz nehmen, ja, weil ich habe hier diese Woche den Reichelt mal gesehen, ja, unseren Bildchef. Hat mir einen Link geschickt, soll ich mir mal angucken. Da habe ich dann auch danach der sagt ja und lügt, dass die Merkel und die Grünen das zu verantworten haben. Nee, haben sie nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Die Merkel hat das zu verantworten. Die hat mit der SPD regiert, nicht mit den Grünen. Und wenn wir auf die Grünen vor 20 Jahren gehört hätten, wären wir jetzt schon aus der Scheiße wieder raus. Das gebe ich jetzt mal den Grünen. So sieht's nämlich aus. Wenn wir angefangen hätten vor 20 und 25 Jahren, wo die Grünen gesagt haben, Sonne, Wind, Wasserenergie brutalst ausbauen, ja, und die ersten Stimmen damals waren ja auch für Wasserstoff, dann hätten wir jetzt und hätten diese Abhängigkeit von Russland nie und würden jetzt nicht ins Bodenlose fallen. Ist 0,0 die Grünen schuld. Und die Grünen sind jetzt in der Regierung. Ja, klar, aber sie sind in die Regierung gekommen und der Ukraine-Krieg ist ausgebrochen. So, ja, also man kann jetzt die Grünen nicht wirklich für irgendetwas verantwortlich machen. Die versuchen jetzt die Scheiße sozusagen so gut wie möglich zu managen und keine andere Partei würde es besser machen. So sieht's aus. Wir sind das aber stimmt. Jetzt in einer konkreten Notlage mit der Gassituation und deshalb werden wir wir da in Deutschland einen richtigen Knick in die Optik bekommen. Die Frage ja. ist nur, wie schlimm wird es? Wie schlimm wird es? Weil ich glaube, es wird für bestimmte Bevölkerungsgruppen sehr, sehr schlimm.
Für und, die, die es sowieso schon jetzt nicht gut haben und die genau. auch nicht wach werden können, weil sie ihr ganzes Leben lang nur gearbeitet haben und dafür nicht vergütet werden. Dafür ist die Sozialdemokratie verantwortlich, dass es so viel Armut in Deutschland gibt, also relative Armut gemessen an dem Reichtum dieses Landes und die absolute Bräsigkeit in Verbindung mit so Urängsten des gehobenen und mittleren Mittelstandes. Ganz einfach. Die Leute, die ein gutes Auskommen haben, haben Schiss und wollen nichts abgeben. Ja, und das ist ein bisschen problematisch. Denn wenn du die Solidarität ansprichst, habe ich den Eindruck, dass in den unteren, in Anführungsstrichen, unteren, also gehaltsmäßig unteren Bevölkerungsschichten wesentlich mehr ausgebaut ist. Oder anders gesagt, je mehr die Leute haben, desto weniger sind sie bereit zu teilen.
Genau. Aber ich gehe jetzt auch nicht davon
aus, guck dir mal deine Villa an.
Dass wir so schnell die Leute aktiviert kriegen mit Steuerreformen. Daher muss jetzt kurzfristig und nicht mit einer Einmalzahlung, wie der Lindner will, sondern meines Erachtens muss kurzfristig den Leuten geholfen werden. Und das kann gehen zum Beispiel, indem man Kindergeld über den Winter verdreifacht, indem man die Freibeträge verdreifacht. Also ich glaube, wir brauchen tatsächlich wieder mal die Geldpresse, ja, weil wir geben so viel Geld für irgendeine Scheiße aus, da können wir jetzt auch mal 10, 15 Millionen Deutschen über den Winter helfen, durch jeweils, was weiß ich, 5.000 Euro. Also richtig Geld sozusagen, damit die sich ordentlich was zu essen kaufen können und zur Not dann eben auch noch eine E-Heizung bezahlen können, also einen Heizlüfter bezahlen können. Freut sich wieder die Freiwillige Feuerwehr, wenn überall die Gebäude abbrennen. Aber die Realität ist, wir brauchen mehr Hilfe für ungefähr 10 bis 15 Millionen Leute über diesen Winter. So, und dann brauchen wir aber tatsächlich, und das, da will ich noch einmal zum Sinn kommen, weil er sagte auch, es kann eben nicht, wir brauchen einen neuen europäischen Vertrag. Er meinte, es kann nicht sein, dass Malta genauso viele Stimmen hat wie Deutschland. Es geht einfach nicht. Du musst nach Einwohnerzahl die Stimmen verteilen im Europäischen Parlament. Das ist anscheinend nicht der Fall. Habe ich nicht für möglich gehalten, aber anscheinend ist das tatsächlich nicht der Fall.
Hallo, natürlich.
Was?
Das wissen wir doch seit den europäischen Verträgen.
Ja, die wir sind aber scheiße und wir müssen einen komplett neuen EU-Vertrag machen, wo auch Ein- und Ausstiegsklauseln drin sind, wo auch die Möglichkeit ist, Länder auszuschließen und Länder tatsächlich zu bestrafen,
sie vergiss Ungarn, es,
wenn sie keine Migranten
vergiss
aufnehmen.
Es, doch, vergiss doch, es.
Nein, deshalb,
bitte ich fordert davon. Nicht, was niemals kommen wird.
Ja, warum? Das kann doch kommen. Natürlich kann das kommen. Wieso soll das denn nicht kommen? Wenn die Individualregierungen sagen, wir machen diesen EU-Vertrag nicht mehr mit, dann können wir die EU auch auflösen. So ein Quatsch. Ja. Oder wir setzen uns jetzt mal wirklich zusammen in Arbeitsgruppen, arbeiten mal einem Jahr an einer wirklichen EU. An einem EU-Vertrag, wo auch wirklich Solidarität, wenn die nicht stattfindet, die Solidarität, bestraft wird. Und wo das auch Länder bestraft werden, die zum Beispiel ist ja auch, wir gehen ja alle, gibt ja nach EU, jetzt schon, nach dem existierenden EU-Vertrag, gibt es ja ein Limit, wie hoch dürfen sich Staaten verschulden. Und wir, jedes einzelne Land ist drüber. Jedes. Es gibt überhaupt kein einziges Land, was sich an den EU-Vertrag hält, im Bereich Verschuldung. So wie ja gut, aber das hat ja keine Konsequenz. Die Länder haben gelernt, dass egal was du machst, es hat keinerlei Konsequenzen für dich. Und deshalb gehen wir auch am Schluss pleite und haben eine riesen Inflation und alles geht komplett den Bach runter.
Ja. Da ist doch wirkliche Veränderungen, so zynisch das klingt, haben nur Kriege gebracht.
Genau. Ja, gut, aber willst du dann wird's auf einmal Bürgerkriege, wird's auf einmal
der Mob regieren auf den Staaten? Was habe ich mit meinem Willen daran zu ändern? Gar nichts. Ja, das hat er.
Und ja, du kannst davor warnen. Man kann ja davor warnen.
Die Urkrux unserer Diskussionskultur, die so schlecht geworden ist, wie sie geworden ist, nicht unserer beider, sondern im öffentlichen Raum, ist, dass du nicht mehr warnen kannst, weil du immer Lagern zugeordnet wirst. Das Problem bei der EU ist, dass diejenigen, die davon partizipieren, dass es so ist, wie es ist, die einzigen sind, die es ändern könnten. So, denen wird jede Motivation fehlen, weil ihnen ihre nationalen Regierungschefs schon den Schuh aufblasen und denen schon sagen, Leute, ihr sitzt hier nur, weil es dieses System gibt. Das darfst du nicht vergessen. Das ist ja genauso wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Kleinform. Wer will denn da was ändern? Ja?
Ja.
Nur die.
Nur von außen könnte das geändert werden.
Und die gibt es nicht. Wer soll das denn sein, die von außen? Ich habe diese Woche, das eines der positivsten Erlebnisse meines ganzen Daseins, war diese Woche morgens um 5 Uhr, ich gehe immer so früh ins Bett, wenn ich dann in Hamburg bin, war ich um 5 Uhr wach und habe dann den ganzen Morgen, 5,5 Stunden, die Anhörung aus dem Brandenburgischen Landtag gehört zum RBB-Skandal, wo die Verwaltungs-, also die mittlerweile zurückgetretene Programm-, Programmratschefin, der jetzt sich krank gemeldete Verwaltungsdirektor vom RBB und die stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende, nachdem der Verwaltungsratsvorsitzende Fuchs D. Fuchs oder Wolf D. Wolf, wie immer der heißt, zurückgetreten ist. Also die ganze Mannschaft, die da zusammengewürfelt ist, Rede und Antwort stehen musste. So, diese Leute, das müsste man, das kann man eigentlich über alle Rundfunkräte des Öffentlich-Rechtlichen mal ausgießen, sind nach meiner Einschätzung zu mindestens 80, in der Nähe von wahrscheinlich 100%, abhängig von der öffentlichen Hand in ihrer Finanzierung. Das heißt, die sogenannten gesellschaftsrelevanten Gruppen sind ja die, die ihrerseits in die Rundfunkräte Menschen abstellen können. Das sind aus Kirchen und Landesverbänden und Landesfrauenrat und sonstiges so. Das ist alles diese Speckgürtel der Politik, Speckgürtel der Bürokratie. Die öffentliche Hand schüttet an überall so kleine Tröpfchen aus und dann bildet sich so eine Kultureinheit. Leute wie du und ich, die da wirklich helfen könnten, auch konstruktiv, das wird uns nur gar nicht, weil wir immer unsere Meinung sagen, meinen die, weil wir nicht über so viel Mittelmäßigkeit verfügen, hätten wir gar nicht die Kompetenz dazu, mittelmäßig zu sein. Dabei musst du in die Mitte gehen, das ist auch meine Aufgabe, gerade bei Maxdome zum Beispiel, um die Leute an die Ränder zu ziehen, um denen ein bisschen mehr Frischluft in die Nase zu wehen. So. Und das genau unterbleibt. Die bleiben unter ihresgleichen. Die werden sagen, das sind unhaltbare Zustände zu sich selbst über ihre eigene Tätigkeit. Und daraus werden dann höchstens die Konsequenzen gezogen, dass diese Person ausgetauscht wird gegen eine andere Person, die in 10 Jahren dann genauso mittelmäßig vor ihren Trümmern ihrer Aufgabe steht. Das Modell muss substanziell inhaltlich geändert werden und das werden nur die tun können, die dafür verantwortlich sind, dass es entstanden ist. Und deswegen wird sich das nicht reformieren. Reformierung gibt es in manchen Systemen nicht, weil Reformierung heißt Veränderung der Form in die Rückführung der eigentlichen. Und die eigentliche Form ist ja unbeansprucht geblieben. Die eigentlichen gesetzlichen Inhalte, zum Beispiel der Kontrolle und der Rückversicherung, die sind ja alle erfüllt. Da das nur von Juristen gebaut wurde, entsteht eine Lebensfremdheit, weil der Jurist nicht an den Menschen denkt. Das ganze Problem, nehmen wir da mal das Beispiel Schlesinger, wäre ja nicht entstanden, wenn die Frau anständig gewesen wäre. Die ist einfach nur unanständig und größenwahnsinnig geworden im Maßstab einer Kleinbürgerin.
Sex Weil und Gier, wie ich
die
sage.
Die Dinge, um die es da geht, sind ja lächerlich. Das ist doch scheißegal. Da hat die halt so. Aber die Frau ist so lumpenhaft, wegen ein paar hundert Euro Erstattung ihre privat eingeladenen Freunde öffentlich abzurechnen. Und der eigentliche Skandal ist ja nicht, wenn ich das mache, ist das nochmal was ganz anderes. Wenn ich dich jetzt einlade und bei Maxdome ist das aber genauso lumpenhaft und zeigt ja meinem Auftraggeber, das ist ein Arschloch, das ist ein Schwein, der hat keinen Charakter, der hat keinen Anstand. So,
es sei denn, ich gebe Tipps für Maxdome. Und man sagt dann, das war ein Geschäftsessen sozusagen.
Alles scheißegal, das ist eine Aufgabe zwischen mir und ihr. Nur Frau Schlesinger ist im öffentlichen Auftrag unterwegs. Genau. Und deswegen ist das nicht scheißegal, sondern das ist eine unanständige Person und die gehört entfernt. Ja. Aber es gilt Arbeitsrecht und Dienstvertrag. Und ich sage dir eins, die Frau geht mit vollen Händen aus diesem Business raus.
Glaube ich auch. Und das ist wiederum dieses andere Problem, dass den Leuten immer wieder klar wird, umso höher du bist, umso weniger passiert dir. Ne? Und umso länger, siehst du jetzt auch beim Scholz, ja, er knürfelt sich da so raus Und weil er Bundeskanzler ist, wird am Schluss, wird dieser ganze Warburg- und Hin- und Her-Skandal, Cum-Ex, doch keine gravierenden Auswirkungen haben, ist meine Prediction. So,
er hat aber dazu beigetragen, dass die deutsche Seele ein Stückchen weiter gestorben ist.
Richtig. Aber wenn wir jetzt wieder zum Öffentlich-Rechtlichen zurückkommen, weil da hängen ja genau wie du sagst, es hängen so viele verschiedene gesellschaftlichen Gruppen drin, die alle davon partizipieren und Geld kriegen für diese Aufsichtsratsdinger und so weiter. Diese eine, die von Berlin, die da zurückgetreten ist, ist eine von so und so. Der siehst du natürlich an, dass die perfekt, das sind alles Leute, die sind perfekt in diese Klasse integriert.
Die kommt aus der Kirche,
Klasse,
das ist eine Pfarrerin.
Ja genau, ist doch scheißegal, aber diese Klasse der Stehempfänge, dann trinkt man eben Jesus Blut beim Stehempfang und kein Rotwein, aber die Realität ist, dass die alle in diesen Stehempfängen von der Berlinale angefangen bis zum, was weiß ich, Sommerfest des RBB und das ist das Sommerfest des ZDF, das Sommerfest des SWR und so weiter. Das ist denen ihr Leben.
Ja.
Und das ist so integriert, da trifft der eine den anderen und so weiter. Als ich früher bei Taunusfilm war, die Versicherung von uns, die hatte Dauerkarten Eintracht Frankfurt. Da konnte ich regelmäßig, wenn ich Bock hatte, zum Fußball gehen. Musst du nur den Versicherungstyp anrufen und sagen, hey, hast du noch ein Ticket für Samstag und so. Und dann sitzt du da im VIP-Ding, du frisst dich voll in der Hoppenheim-Stub oder wie das hieß. So. Und da triffst du natürlich die Leute vom ZDF, da triffst du die Leute, also alle von allen großen Firmen, die viel Versicherung machen. Ja. So. Ja. Und genauso war das überall. Weihnachtsfest, hast du die da getroffen und so weiter. So. Also, und daher wissen wir beide ja aus eigener Erfahrung auch, wie korrupt dieses ganze System ist. Und da muss irgendwo der Hammer fallen. So wie du sagst, nur Kriege verändern was, das muss ja nicht unbedingt ein Krieg sein, aber die Realität ist, dass natürlich von außen solche Institutionen wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk umstrukturiert und aufgeräumt werden müssen.
Ich habe ja diese Woche, wir sind jetzt beim ÖRR, da wurde mir ja immer vorgeworfen, du bist Privatfunker, du bist ja eh dagegen, ich bin aber ein wirklicher Freund des Systems, aber nicht der systematischen Ausuferung. Diese Woche wurden vom WDR durch die Presselandschaft gezogen, die Kennzahlen des Budgets, des Etats, und da war das Programm an vierter Stelle und zwar mit ungefähr der Hälfte der Rückstellungen für Pensionen. Da kam übrigens auch raus, das muss man sich mal überlegen, ein Drittel dieses Budgets geht an Rückstellungen für Altersversorgung. Ja, und
des gesamten Budgets, muss man ja sagen.
Ja,
ne? Des gesamten,
so.
Die ganze von den zig Milliarden, die dem Jahr einnehmen, gehen
und das
zig
ist
Milliarden
mehr,
in die Altersversorgung.
Es ist mehr Geld, als fürs Programm zur Verfügung steht. So, und also, wenn du dann meinen Vorschlag der letzten Wochen mal nur mal durchrechnen würdest, ginge das gar nicht, nämlich mit Bezüge-Reduktion, mit Zufluss in diese Systeme, würde dann nur aus der dynamischen Kostenkomponente, weil die Pension kannst du ja nicht streichen, das sind ja gesetzlich vorgeschriebene Ausgaben, genauso wie die Personalkosten, die nicht zu den Pensionärskosten dazugehören, und die Verwaltung und Liegenschaftsverwaltung ist auch eine noch höhere Position als das Programm. Kannst du also nur an dieser dynamischen Kostenposition Programm sparen, alle anderen Sachen würden bleiben. Das heißt, wenn du den Geld wegnimmst, kriegst du auch gar nicht mal, hast du nur noch eine Verwaltung mit Pensionisten. So. Und dieses System, das kannst du heute nicht mehr reformieren, das geht nicht mehr. Das kannst du aber auch nicht abschaffen, weil dann zahlst du ins Nichts hinein. Und es ist geschaffen worden von Menschen, die wussten, was sie tun.
Ja, so. Du weißt, was du machen kannst? Du kannst es langsam verändern.
Kannst du
durch
nicht.
Kannst
doch
du nicht. Personalabbau.
Ja,
dann
wird aber
natürlich
nichts mehr
auch die Rückstellung. Die Rückstellungen werden, also dass du das langsam das Geld mehr ins Programm schaufelt, sozusagen. Oder du musst einfach sagen, und da halte ich viel von, dass man zum Beispiel bei die ARD, war ja auch eine Umfrage, soll die ARD und ZDF zusammengelegt werden. Ne? Also einfach abschaffen der Hälfte von diesen Sendeanstalten. Und das davon halte ich relativ viel. Die können ja trotzdem zwei Programme machen, aber das ist, dass man irgendwie versucht, genau in dieser Verwaltung zu sparen. Weil du brauchst ja auch nicht doppelt so viel Verwaltung dann, obwohl werden sie natürlich dann trotzdem brauchen. Wir haben so ein Moloch geschaffen, wo die Reformierung dieses Molochs würde 10 Jahre dauern.
Nein, nicht mal das. Es nur die davon partizipieren, nochmal mit diesen Fröschen und den Sumpf trockenlegen. Die können das entscheiden, aber selbst die nicht, weil es ist staatsvertraglich geordnet und da es Kulturhoheit der Bundesländer ist, gibt es Staatsverträge von Brandenburg mit dem RBB, vom Saarländischen Rundfunk mit dem Saarland, wo drin steht, wie das aufgeteilt wird. Und dieser Personalaustausch der öffentlichen Hände, der funktioniert als geschlossener Kreislauf. Du kommst da nicht rein von außen. Da sind zum Beispiel jetzt im Bayerischen Rundfunk, muss im Rundfunkrat, im Verwaltungsrat des Bayerischen Rundfunks, muss ein Wirtschaftsprüfer mit einem Testat, also einem Wirtschaftsprüferausbildung oder Steuerberater anwesend sein. Das ist bei vielen anderen Landesanstalten nicht der Fall. Das heißt, da sitzen irgendwelche Leute, die irgendwas machen, das hast du ja jetzt dann gesehen, es war niemand über irgendwas informiert, da konnte jeder machen, was er will, obwohl sie nominell unerträgliche Kontrollmechanismen haben, die aber einfach nicht wirken. Das ist wie so ein Zahnrad, das ist ein Rad, ja, aber es hat keine Zähne. Oder die beiden, die ineinander greifen sollten, sind zu weit auseinandergebaut, sodass sie sich nicht berühren und deswegen keine Dynamik entsteht. Nein, dieses System ist tatsächlich genauso, das habe ich ja schon mal gesagt, wie andere Systeme auch, wenn du sie nicht reformieren kannst, musst du sie tatsächlich einstellen. Das heißt genau. Aber die Kostenfaktoren,
die Hälfte
Gebäude,
weiter Liegenschaftsverhalten,
hängen bleiben. Verwaltung, Rentner, das wird alles weiter da sein, nur du hast dann kein Programm mehr. Das Einzige, was dann eingestellt würde, wäre das, warum es stattfindet. Das ist die
perverse Logik. Aber wenn man jetzt sozusagen, genau, aber wir wissen ja auch, in Zeiten höchster Not, in denen wir jetzt hier reinschlittern, muss man stellenweise radikale Entscheidungen fällen. Also generell, jetzt geht es ja nicht nur ums Fernsehen oder so, sondern um die ganze Organisation von Politik.
Der Tom Buro ist nicht Intendant beim WDR geworden wegen seiner radikalen Denkweise. Sämtliche Leute in der Politik sind nicht an den Positionen, weil sie radikal denken, sondern weil sie genau das Gegenteil tun. Weil sie sich lavieren, durchgehend zwischen diese Räder stellen und dann durchflutschen.
Ja, es deshalb muss denen die Entscheidung abgenommen werden. Die dürfen nicht mitreden bei der Entscheidung.
Ja. Ne? Wie soll das denn gehen?
Ja, das ist eine Regierungsentscheidung, dass man sagt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin ja genauso wie du. Ich glaube, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen ein oder zwei Fernsehsender behalten sollte, ja, wo eben fast nur Informationen und News kommen und dass man die Auslandskorrespondenten behalten sollte und so weiter und so fort, dass man sich darauf fixieren sollte. Und der Rest kann also von Traumschiff bis Soko kann ersatzlos gestrichen werden, weil es sowieso nur beschissene Produktionsfirmen reicher gemacht hat all die Jahre und Redakteure kostenlos in Urlaub haben fliegen lassen. So, also das alles weg, ein reduziertes Programm und dann natürlich reduziertes Personal, drastisch reduziert, also 90% der Leute werden entlassen. So, und dann hast du
Uwe,
du Milliardenersparnisse pro Jahr.
Ich muss dir jetzt mal sagen, wie diese Leute funktionieren. Du spielst denen mit deiner Radikalität total in die Karten. Genau solche Leute wie dich, genau solche Gegner wünschen die sich, weil sie jedes Mal in ihrer Mittelmäßigkeit stoppen können und sagen, ach, wollen Sie das wirklich, liebes Publikum da draußen?
Genau.
Wollen Sie wirklich das? Nein, aber die nehmen dich und dann sagt das mittelmäßige deutsche Publikum, nee, lass mal lieber so, wie es ist. Dann ist er ein bisschen teurer, aber dann ist er doch trotzdem Jod so, ne? So, man muss da substanziell reingehen, man muss Schritt für Schritt die Schwachstellen aufrecht erlegen und man muss Mitkämpfer suchen, die sagen, wollen wir das denn wirklich ändern oder wollen wir, dass alles so bleibt, wie es ist? Haben wir Vorschläge dafür und können wir das nicht ganz strukturell mal verändern? Wir können uns auch nur anbieten. Wir kennen ganz viele Leute, die alle mitarbeiten würden, dass wir einen moderneren und zeitgemäßeren und nicht so sich selbst blockierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekommen. Aber viel mehr kann man da nicht tun. Indem man aber Radikalforderungen aufstellt, spielt man den Mittelmäßigen in die Karten. Und das sollten wir nicht tun.
Deshalb haben wir auch beim letzten Mal zum Beispiel vorgeschlagen, dass mehr Produktionsfirmen Aufträge kriegen müssen, die nicht auch dann nicht Tochterfirmen, wenn jetzt die UFA 20 Produktionsfirmen mit verschiedenen Namen hat, darf es eben nicht sein, dass die dann die Aufträge kriegen, sondern dass man sagen muss, es muss mehr in die freien Unabhängigen gehen an Aufträgen, im Fiction-Bereich zum Beispiel. Ja. Ja, eine Reduzierung, dass zum Beispiel keine Produktionsfirma mehr als, was weiß ich, 50 Millionen im Jahr Umsatz machen darf mit denen. Da würden dann eben sowas wie die NDF, Bavaria, Bavaria Studio Hamburg einige Produktionen gestrichen kriegen. Aber ja, macht ja auch nichts. So, und genau darum geht es doch, dass man, das wäre der erste Schritt, den man machen könnte.
Ich erinnere mich übrigens sehr gut daran, als noch zu Zeiten von Kofler und Thoma in den 90er Jahren genau diese Punkte, also die Privatisierung von Bavaria, dass diese ganzen öffentlich-rechtlichen oder Degeto auch, dass das alles mal, dass die ihre Finger daraus ziehen und einfach Organe des öffentlichen Rechts sind, dann aber nicht überall in diesen Märkten auch noch Tochterfirmen haben. Ja, und das ist alles diskutiert worden und genau das Gegenteil ist gekommen.
Passiert, genau.
Genau das Gegenteil.
Oder du hast Konzerne wie Leonie vom Kogel, der dann ganz scheiß Name. So, und die dann einfach Firmen kaufen, wie die Odeon-Filme und so, die Aufträge mitbringen. Und die haben so viele Produktionsfirmen auch schon abgeswallowed, ja, weil sie eben auch von amerikanischem Hedgefondsgeld hochgepäppelt worden sind. Und dadurch können die natürlich ganz groß mitmischen. Ne, und das müsste eben dann auch limitiert werden. Also du siehst ja in der privaten Wirtschaft, guck dir jetzt an, was bei Warner Brothers passiert mit HBO Max, dass wenn du Sachen willst, werden sie einfach brutalst durchgezogen, egal was da am Schluss rauskommt. Der Chef von Warner, der Zaslow, der vorher Discovery-Chef war, der hat, was weiß ich, ist schlecht aufgestanden, auf jeden Fall hat er die Entscheidung getroffen, dass er nicht an dieses Streaming-Zeug mehr glaubt. Im Endeffekt, ja, der hat überall alle entlassen, obwohl gerade hatte HBO around the globe offices aufgemacht, um eben genauso wie Amazon, genauso wie Netflix lokales Produkt zu erzeugen. Das ist komplett innerhalb von 4-5 Monaten ad acta gelegt worden und sind alle entlassen worden und alle Büros zugemacht worden. Und es ging dann weiter, dass eben auch HBO Max im Prinzip selber in Los Angeles und New York da auch mehr wie die Hälfte der Leute rausgeflogen sind. So, und dann die Zusatzentscheidung, Filme wie Batgirl und SpongeBob und so weiter quasi wegzuschmeißen, 100 Millionen, 150 Millionen, nach dem Motto, das gefällt uns qualitätsmäßig nicht, wir wollen sowas nicht, das schmeißen wir einfach, das wird gar nicht gezeigt und auch nicht für 40 Millionen an Netflix weiterverkauft. Da ist eine ganz brutale, revolutionäre Änderung von so einer Medienfirma. Und da, weil es privatwirtschaftlich ist, geht es. Ne, man könnte natürlich, wenn man wirklich den Willen hätte, auch im öffentlich-rechtlichen Deutschland Sachen drastisch verändern. Aber ich sag mal so, wie du ja auch richtig sagst, da hängt zu viel dran, wo Leute um ihre Pfründe bangen. Und deshalb wird das eben, wenn dann nur tatsächlich peu à peu und langsam passieren. Und das ist traurig.
Nach Recherchen des Mediendienstes DWDL geht es bei der Frau Schlesinger um 15.000 pro Monat Pension.
Genau. Und die wird
überlegt dir das mal, was die für auch der Tom Buro, mein Lieblingsmann in dieser Woche, hat jährliche Rückstellung von 300.000 für seine Pension. Ja. Ausweislich seiner Zahlen beim WDR. Hat ein Gehalt von 414.000, soweit ich das im Kopf habe, und alle Annehmlichkeiten, die solche Positionen sonst noch so haben. Ich habe mir eine Renovierung meines Ferienhauses geleistet. Da hat zum Beispiel das Parkett netto 65 Euro pro Quadratmeter gekostet. Bei Frau Schlesinger war es an die 1.000. Ja, das heißt, ja, und übrigens, mein Geld war versteuert. Also mein privates Geld, versteuertes Geld, habe ich in die Renovierung meines Ferienhauses. Die Frau Schlesinger hat, glaube ich, nicht mal gewusst, was sie da beauftragt, weil das nicht in ihrem Namen oder in ihrem Namen schon, aber nicht von ihr. Sie hat halt wahrscheinlich nur die Musterproben gestreichelt und dann gesagt, ah, dann nehmen wir das. Das gefällt mir. Ach, das ist ja auch in Mittelitalien ölgetränkt durch kleinste Haubitzenfalter, haben da ihre Stängelchen reingehalten und so. So,
es ja, aber ist das ist doch, wenn ich das nicht mehr
Selbstvergessenheit.
Genau, Selbstvergessenheit. Total, ja. Richtig, ich behaupte, und du siehst es ja auch nicht anders, dass es davon 300 Leute gibt beim Öffentlich-Rechtlichen, die genauso vorgehen, parallel zu ihr. Die das auf anderer Ebene.
Das kommt ja jetzt alles noch raus.
Ja, genau. Und das fängt aber an mit, ich habe das schon mal von meinen Cannes-Erfahrungen berichtet, dass du, was ich als Privatwirtschaftler und Weltvertriebsheini so wie ich war, ja, Coach fliegst nach Cannes, holst dir den billigsten Leihwagen oder fährst mit dem Taxi, weil du kein Auto mehr brauchst, weil du nach Cannes bist und hast dann deine Verkaufssuite irgendwo und denkst dir, ich zahle doch nicht 11 Euro für einen Kaffee und versuchst dann sich sozusagen so eine Woche durch die Cannes Filmfestival und Market durchzuhangeln. Und du sitzt im selben Flieger, wo vorne von der Degeto und Leute in Business Class fliegen, ja, oder von der Filmstiftung NRW in Business Class fliegen, die da von einer Limo abgeholt werden, ins Carlton fahren oder Majestic und für 900 Euro am Tag da wohnen. Und davon rede ich jetzt nicht nur eine Person, sondern 3, 4 pro Institution. So, und dann sitzen die da und trinken ja nicht nur den 12 Euro Cappuccino auf der kalten Terrasse, sondern das geht ja dann weiter. Die haben Lunch und die haben Dinner. So, und für die, da hat dann, ist dann pro Person 20.000 Euro für die Woche weg.
Und so, und
das ist kommt noch mein hinzu. Geld, das, was ich da scheiße nochmal eingezahlt habe. Ich habe ja in den letzten 2,5 Jahren tonnenweise Material eingereicht bei den deutschen Streamern und Sendern und habe nichts zurückgekriegt. Ich habe aber in Deutschland, würde ich mal sagen, mehrere, also ich würde mal sagen, realistischerweise habe ich hier 2 bis 4 Millionen Euro Steuern bezahlt, seit ich arbeite, wenn nicht noch mehr.
Also so, ich ja? Viel mehr.
Ja, gut, du warst ja immer anders auf der Gehaltsliste, aber ich auch als Selbstständiger, ich zahle hier meine Steuern und habe viele Steuern bezahlt. So, und ich kriege nichts zurück. Ne, und habe 34 verschissene Titel Hollywood-Filme
doch,
gemacht.
Doch, so. du kannst aber dir einen ganz sicher sein, du hast dieser öffentlich alimentierten Manager 100% Verachtung verdient. Ja. Sie verachten dich wie nichts Zweites auf dieser Erde. Das kriegst du ja auch zurück und das ist ja auch ein Adelstitel.
Ja gut, da kann ich mir aber leider keinen drauf runterholen. Da sind wir wieder
doch, bei Porno. Kannst du schon, nur wenn du ein Porno schaust.
Ja, so ist aber es. So, ist,
pass auf, ich muss jetzt leider abbrechen. Muss abbrechen, okay. Weil gestern hat sich mein Bauer die Außenbänder gerissen. Ach, ich habe gestern einen halben Tag in Orthopädiefirmen. Das mache ich übrigens demnächst. Ja, wenn ich nochmal auf diese Erde komme, werde ich ein Sanitätshaus eröffnen, weil da fließt das Geld in Strömen rein. Wenn du dir anschaust, wie eine alternde Bevölkerung mit ihren Knochen nichts mehr anfangen kann und die ständig irgendwelche Schaumpackungen und Thrombosespritzen, Stützstrümpfe und Rollstühle da rausfahren, da machst du ein Riesen Geld mit. Sanitätshäuser. Leute, das ist ein total unterschätzte Gelddruckanlage, würde Boll sagen. Aber ich musste jetzt nämlich raus, weil ich muss ihm helfen bei der Umsetzung der Tiere, weil nämlich die Trockenheit hat auch Nordfriesland erreicht. Da waren wir ja bisher verschont, aber ich habe jetzt auch viele braune Stellen hier auf dem Feld. Deswegen müssen wir die Viecher umsetzen, damit die hier nicht alles so wegfressen, dass die Sonne, falls sie wiederkommt, heute ist sie gerade wieder rausgekommen, nicht noch die Grasnarbe versenkt. Und deswegen ist mehr zu tun. Und der Typ hat keinen Gips. Sie wollten ihn eigentlich eingipsen, weil sie auch noch gedacht haben, er hat die Haxen gebrochen. Und deswegen muss ich ihm jetzt helfen und das so oft tun, wie es nur gerade geht. Nächste Woche sehen wir uns in Mainz. Dann senden wir aus Mainz, wenn das überhaupt noch senden ist, wenn man streamt. Ich weiß es gar nicht. Aber da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf, weil du natürlich aus deinem 400 Milliarden Euro schweren Weinkeller die besten Weine rauszerren wirst und es leckeres Fleisch gibt.
So, pass auf, jetzt ganz zum Schluss noch 2 gute News und dann raten sie ab. Also, aus England BBC, die Russen verbrennen jeden Tag Gas für 10 Millionen in der Grenze zu Finnland, ist ein Artikel. Russia burns off gas at Europe's energy bills rocket und der deutsche Ambassador hat zu UK gesagt, they couldn't sell the gas elsewhere, so they burn it. Also statt durch die Pipeline jagen und uns ein bisschen mehr geben, das zeigt ja schon Putins schlechten Willen, was er hier mit uns veranstaltet. Und der zweite Headline in Reuters heute Morgen war, forget showering, it's eat or heat for shocked Europeans hit by energy crisis. Auch in England 80% die Preise hochgegangen. Da wünsche ich uns doch schon einen schönen Winter. So, also, das war's für heute und ich sage tschüss.